Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Abend einen Text betrachten aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Römer 8, 31 bis 39. Da lesen wir: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, ihr Lieben, wir stehen mal wieder am Ende eines Jahres und vor uns liegt ein neues Jahr mit gewiss all seinen Höhen und Tiefen. Wir werden neu daran erinnert, auch, dass die Zeit vergeht und mit ihr auch unser Leben auf dieser Erde. Doch was uns am meisten immer wieder Sorge bereitet, ist nicht oder sollte nicht die Vergänglichkeit unseres Lebens sein, weil wir ja wissen, was nach unserem irdischen Leben in der Ewigkeit auf uns wartet, sondern es ist immer wieder leider seine Verletzlichkeit. Und diese kann unterschiedlich sein. Es kann die geistliche Verletzlichkeit sein, die sich aus einer Sünde ergibt, deren wegen wir selbst oder andere uns anklagen. Es kann auch eine ungerechtfertigte Anklage sein, die vielleicht von einem böswilligen Menschen oder gar einer staatlichen Stelle gegen uns ausgeht. Es kann aber auch die Bedrohung des Lebens sein durch die Verfolgung und nicht zuletzt auch durch Krankheit und Leid. Wir erinnern uns, der Apostel Paulus hatte während der Jahrzehnte seiner Tätigkeit als Apostel immer wieder mit der Bedrohung seines Lebens zu tun. Es waren zunächst vor allem die Juden, seine Volksgenossen, die sich durch seine Bekehrung und sein Apostelamt brüskiert fühlten. Er war ja schließlich einer der ihrer gewesen, ein Pharisäer, ein Jude mit einwandfreier Abstammung und somit auch ein Eiferer für ihre Religion. Er schreckte nicht davor zurück, den vermeintlichen Irrtum der Christen mit Gewalt zu bekämpfen. Er hielt es zu der Zeit für vollkommen gerechtfertigt, Christen für ihren Irrtum auszupeitschen oder gar zu töten. Doch nachdem dann unser Herr Jesus Christus ihn zur Umkehr geführt hat und zum Apostel berufen hatte, verkehrte sich nun ihre Sympathie gegenüber ihm in eine abgrundtiefe Feindschaft. Die Apostelgeschichte des Lukas berichtet uns sogar von einer Verschwörung, die den Tod des Paulus zum Ziel hatte und dem Herrn sei Dank aber verraten wurde. Doch auch die Heiden fanden sich in ihren Überzeugungen angegriffen und reagierten dementsprechend. Denn durch die Predigt des Paulus wandten sich viele von der Verehrung ihrer Götter und Götzen ab und standen damit dem gesellschaftlichen, wie man heute so schön sagt, Mainstream entgegen. Und schließlich, wie wir wissen, bezahlte dann Paulus seine Missionstätigkeit doch mit seinem Leben und nach der damaligen Tradition wurde er in Rom dann mit dem Schwert hingerichtet. Wir erkennen also an dem Apostel Paulus, der wie kaum ein anderer an der vordersten Front für das Evangelium kämpfte, wie er der Feindschaft der ungläubigen Welt doch ausgesetzt war und dem damit verbundenen Druck doch standhielt. Nämlich, weil Gott seine gnädige Hand über ihn hielt. Sicher ändert das nichts an der stetigen Bedrohung seines Lebens. Das aber ist der Hintergrund dessen, was ja Paulus hier in unserem Text schreibt. Doch das, was Paulus schreibt, gilt generell für uns alle und nicht nur für die, die um ihres Glaubens willen bedrängt werden oder für die, die vielleicht als Missionare im Weingarten Gottes unterwegs sind. Und somit sind es hier drei grundlegende Einsichten, die uns der Apostel hier nennt. Gott ist für uns. Niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und wir überwinden die Anfechtungen durch den Glauben. Wenn wir also heute Abend das zum Anlass nehmen, über die Ausführungen des Apostels hier nachzudenken, dann tun wir das, Gott sei Dank, nicht in einer Situation der Bedrohung. Wir leben nicht in einer Situation der Verfolgung, obwohl es Kreise und Kräfte in unserer Gesellschaft gibt, die den christlichen Glauben in Fragen der Ethik immer mehr offen bekämpfen. Es geht uns noch wirtschaftlich nach wie vor gut. Wir haben viele persönliche Freiheiten in unserem Leben und auch die Freiheit, Gottes Wort öffentlich noch zu verkündigen. Und das alles, obwohl an anderen Orten der Welt, vielleicht auch gerade zu diesem Zeitpunkt heute Abend, insbesondere in muslimischen und kommunistisch regierten Ländern, der Glaube an Christus unterdrückt oder gar mit dem Tod bestraft wird. Für unsere Geschwister in solchen Ländern haben die Worte des Apostels natürlich hier ein ganz anderes Gewicht für uns. Doch das, was Paulus hier sagt, gilt auch selbstverständlich uns. Und das wollen wir uns etwas näher zu Augen führen, was er da zu sagen hat. Situationen der Anfechtung gibt es bei jedem von uns. Mal mehr, mal weniger. Das Leben in dieser gefallenen Welt ist, wie wir oft wissen, problembeladen. Da denkt man an materielle Verluste, an eine unheilbare Krankheit, die einen dann meist sehr existenziell treffen kann. Vor allem, wenn dann noch die Kräfte nachlassen und vielleicht mögen dann auch die ein oder andere persönliche Krise noch dazukommen. Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass die politischen und zunehmenden wirtschaftlichen Verhältnisse in unserem Lande besorgniserregend sind, dass unsere Gesellschaft langsam aber sicher zerfällt, und zwar nicht nur durch Konservative und Liberale, sondern mittlerweile auch durch muslimische Parallelgesellschaften, die zunehmend eine Rolle spielen und deren Religion und Kultur sich aufs Ganze gesehen, wie man ja leider auch immer wieder erfährt, der Integration widersetzt. Und das führt dahin, dass der Glaube an ein friedliches Zusammenleben in der Zukunft schwindet. Ja, wie Treu und Glauben ohnehin ja schon heute leider weitgehend zerfallen sind. Wir könnten nun im Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 20 Jahre noch sehr viel besorgniserregende Details hier anführen, die uns befürchten lassen, dass unser Land vielleicht auch in wenigen Jahrzehnten ganz von muslimischen Kräften übernommen wird, die für die öffentliche christliche Verkündigung und die öffentliche Ausübung des Glaubens, unseres Glaubens, gar keinen Raum mehr lassen. Denn wir wissen, heute schon ist es ja problematisch, in der Öffentlichkeit eine sachliche Diskussion über die Grundlagen des Islam zu führen. Schauen wir in die muslimischen Länder. Da müssen wir nüchtern feststellen, dass Bürgerkriege und kriegerische Auseinandersetzungen vielerorts an der Tagesordnung sind. Kampf mit der Waffe um Macht, vielleicht getarnt als Kampf um den gerechten Glauben, gehört zum Wesen des Islam und wird auch unsere Straßen und Städte irgendwann erreichen, je mehr sich der Islam in unserem Lande ausbreitet. Massenschlägereien unter Migranten und Messerstechereien zeigen hier die Gewaltbereitschaft vieler dieser Einwanderer. Und sie sind bereits jetzt schon diese Vorboten, was noch in der Zukunft auf uns zukommen kann. Wir sehen also viele Dinge, die den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus entgegenzustehen scheinen. Und alle diese Dinge nagen bei dem einen oder anderen am Gewissen oder legen sich einem auf die Seele und können uns schon die ein und andere Not machen. Doch ihr Lieben, das sind irdische Dinge. Denn dass Gott für uns ist, ist offenbar in Christus. Wie es in Vers 32 heißt, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont und hat ihn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mit anderen Worten, gerade an unserem Herrn Jesus Christus, an seinem Leiden und Sterben, erkennen wir, dass Gott für uns ist. Wenn er seinen Sohn, seinen eigenen geliebten Sohn für uns dahingegeben hat, und zwar lange bevor wir ihn erkennen konnten, hat Gott uns in ihm mit sich versöhnt. Hier wird uns ein solcher Beweis der unvergleichlichen Barmherzigkeit und Liebe Gottes angeführt, dass es alle unsere natürlichen Gedanken doch übersteigt. Und dies ist der allerhöchste Liebesbeweis, dass Gott um unsertwillen seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Das muss jeder von uns immer wieder bei sich selber bedenken. Das ist das Hauptthema der Heiligen Schrift und zugleich das, dessen wir zum Leben und zur Gottseligkeit am meisten bedürfen. Denn diese Wortwendung mit ihm gibt zu erkennen, dass wir um Christi willen alles erhalten. Schon hier hat der Vater uns mit dem Sohn die größte Gabe gegeben, nämlich eine ewige Gnade und Vergebung aller unserer Sünden. Freiheit vom Gesetzesbund und aller Verdammnis, eine ewige Gerechtigkeit vor Gott, den Heiligen Geist in unserem Herzen, mit dem wir getauft wurden, Erhörung und Hilfe in all unseren Bekümmernissen und schließlich den Sieg über den Tod und das Erbteil an der himmlischen Herrlichkeit. Und diesen herrlichen und unerschütterlichen Trostgrund müssen wir bei allen möglichen Bedürfnissen der Gnade und Hilfe Gottes bedenken und auch immer wieder alltäglich bei uns anwenden. Denn im Blick auf den gekreuzigten Christus hat Gott verfügt, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Und darum konnte schon der Prophet Jesaja in Kapitel 50, Vers 8 weissagen: Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Wer komme zu mir? Und dass Gott für uns ist, wird am meisten in Frage gestellt, ja wodurch? Durch unsere Sündhaftigkeit. Ja, wir müssen hier an dieser Stelle ganz ehrlich sein, wir sind keine Heiligen, sondern unser irdisches Leben ist von der Sünde durchsetzt, wie auch bei den Gottlosen. Geheiligt sind wir nur in Christus, aber ansonsten haben wir den anderen Menschen von unserer Natur aus nichts voraus, gar nichts. Und doch eben mit dem Unterschied, dass wir vollkommen gerechtfertigt sind in unserem Herrn Jesus Christus, kann es sein, dass trotzdem mancher Mensch uns verklagt, weil wir vielleicht vor ihm schuldig geworden sind. Am deutlichsten aber ist immer wieder unser Gewissen, das uns verklagt, indem es uns an so manchen Fehltritte in der Vergangenheit unseres Lebens erinnert. Doch Paulus stellt dem entgegen, dass Gott selbst es ist, der hier gerecht spricht. Und dass Jesus unser Stellvertreter ist, der für uns Fürsprache einlegt vor dem Gericht Gottes. Und darum lesen wir auch im Hebräerbrief, wo der Verfasser in Kapitel 7, Vers 25 geschrieben hat, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Nun stellt Paulus auch hier in unserem Abschnitt die rhetorische Frage in den Versen 35 und 36, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und weiter in den Versen 38 und 39, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mit dem Hinweis auf Psalm 44, Vers 23, spricht hier der Apostel die menschliche, verzweifelte Lage von uns aus. Was schon das Volk Israel an Verfolgungen erleben musste, das erlebt die Gemeinde Jesu erst recht. In aller Klarheit wird sichtbar, dass unser Leben in der Nachfolge Jesu keine Gewähr für gute und angenehme Tage sind. Paulus wendet sich hier gegen die Bekümmernisse wegen der vielen Gefahren für unser geistliches Leben und will uns dessen vergewissern, dass nichts von allem, was uns während des Lebens in dieser Welt, auf dieser gefallenen Welt, jemals widerfahren kann, uns von der Liebe Christi zu scheiden vermag. Und das, ihr Lieben, müssen wir einen ganz, ganz großen göttlichen Trost an dieser Stelle nennen, dass wir einen so treuen und mächtigen Herrn haben, der uns in allen Versuchungen und Gefahren beistehen und uns hindurchhelfen wird, wann immer wir ihn auch anrufen. Was also auch auf uns zukommen mag mit Hinblick auf das neue Jahr, weder sichtbare noch unsichtbare Mächte können uns von Christus trennen. Also auch die höchsten und schrecklichsten Geisterwesen sind und bleiben Kreaturen, also Geschaffenes. Darum sind und bleiben sie auch eben in ihrer Gottesfeindschaft dem unterworfen, der nicht Schöpfung, sondern der Schöpfer ist. Und sie alle können nur so weit wirken, als ihnen Gott selber einen Raum in der Freiheit zulässt. Wir erinnern uns daher auch an das Buch Hiob, wo der Teufel den Hiob plagen wollte und Gott es bis auf den Tod hat. Da durfte er ihn nicht nehmen, aber da hat er es zugelassen, ihn soweit zu prüfen. Dazu ein schönes Zitat von Spurgeon. Er schreibt dazu, siehe nicht auf deine Hoffnung, sondern auf Christus, die Quelle deiner Hoffnung. Siehe nicht auf deinen Glauben, sondern auf Christus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Wenn du das tust, so werden 10.000 Teufel dich nicht niederwerfen können. Aber solange du auf dich selbst blickst, so kann dich der geringste Teufel unter seine Füße treten. Hier spricht also Paulus von der Heilsgewissheit, die wir in unserem Herrn Jesus Christus haben. Das bedeutet, hier steht eine feste, eine erprobte Gewissheit, die alle Zweifel und Anfechtungen von uns überwinden kann. Wir mögen sie offensichtlich nicht im Blick auf alle die Widerwärtigkeiten, die uns hier im Leben begegnen, mögen haben. Wir haben sie aber, weil wir auf Christus schauen, weil wir an ihn erkennen, dass Gott uns liebt und unser Heil will. Denn weil unser Herr Jesus Christus für uns gestorben ist, können wir sogar in aller Bedrängnis fröhlich sein, wem es möglich ist. Wir haben in Christus das Bessere. Und das Bessere, das ist das Bleibende, das ewige Leben und die Herrlichkeit der neuen Schöpfung. Und demgegenüber ist unsere Lebenszeit hier auf Erden eine ganz begrenzte kleine Zeit nur. Denn unser Verstand vermag den Begriff Ewigkeit nicht zu erfassen, weil wir eben endlich sind. Und nun schließen wir von dem Größeren auf das Geringere. Wenn Leid und Tod um Christi willen die größere Herausforderung darstellen, dann wird es auch bei geringeren Problemen von uns so sein. Damit meine ich, dass unser Herr auch alle die vielen kleinen und größeren Sorgen unseres alltäglichen Lebens kennt. Ob wir bei den Menschen Akzeptanz finden oder nicht, wenn wir unseren Glauben bezeugen. Ob wir gesund sind, ob krank, ob reich, ob arm. Ob wir Kinder, gesunde Kinder haben oder nicht. Ob uns von Seiten des Staates Gerechtigkeit widerfährt oder nicht. Gott weiß und kennt uns und alles drumherum und will, dass wir an seinem Sohn erkennen, Gott ist unabhängig von allem und in seinem Sohn auf unserer Seite. Er kann uns gewiss machen, dass wir auch in den leidvollsten Erfahrungen, die wir vielleicht hier und da durchmachen und die zum irdischen Leben gehören, er trotzdem unser gnädiger Gott in allen Lagen ist. Und nun mag vielleicht der ein oder andere sagen, ja nun, das hört sich ja alles gut an und ist ja schön, aber wenn nun doch eine negative Situation eintritt oder mich eine Not trifft, was dann? Nun, Paulus sagt dazu in Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Doch was konkret macht uns zu Überwindern? Nun ihr Lieben, es ist doch der Glaube, das Vertrauen auf die Zusagen, die uns Gott in seinem Wort macht. Auch Johannes bestätigt das in seinem ersten Brief, Kapitel 5, die Verse 4 und 5. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Es geht also bei diesem Glauben ohne Frage zuerst um die Einsicht, dass Jesus neben seinem wirklichen Menschsein auch wirklich wahrer Gott ist. Er ist Gott, der ja von den Toten auferstanden ist und nun erhöht ist über alle Dinge und zur Rechten des Vaters sitzt und wirklich in der Lage ist, uns von allem Übel zu erlösen. Denn er hat die Sühne für uns geleistet. Hier ist alle unsere Schuld am Kreuz ein für alle Mal bezahlt. Der Schuldschein ist zerrissen vor dem Vater. Und hier endet darum auch jede Verurteilung mit vollem Recht. Wer in ihm ist, hat daran Anteil. Dadurch haben wir den unmittelbaren Zugang zu des Vaters Ohr und Herz und den unmittelbaren Anteil auch an seiner Macht. Und diese seine Herrlichkeit benutzt er nicht, um uns Kleine und Geringe einfach zu vergessen. Denn zu tief hat er sich unserer angenommen und zu wesenhaft sind wir in diesem in ihm mit verbunden. Und so ist sein Sitzen zur Rechten des Vaters also ein fortdauerndes Eintreten für uns. Auch jetzt, in diesem Moment. Es ist das Eintreten mit dem vollgültigen Ernst seines ewigen Opfers für uns. Dabei hat diese Erlösung nicht in erster Linie die Verbesserung der irdischen Verhältnisse zum Ziel. Sondern worum geht es letztendlich? Es geht um die Gabe des ewigen Lebens. Wenn Paulus in der Reihe der Dinge, die das Leben bedrohen, auch hier das Hinrichtungsschwert nennt, dann macht er uns doch deutlich, dass die irdischen Dinge im Vergleich mit unserer Zukunft in der himmlischen Herrlichkeit völlig bedeutungslos sind. Denn hat er nicht wenige Verse zuvor in Römer 8,18 gesagt, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll? Mit anderen Worten, wir müssen uns wieder neu und vermehrt darauf besinnen, dass unser Leben ein höheres Ziel hat als das irdische Wohlergehen. Dazu will ich nochmal ein Wort des Propheten Jesaja zitieren aus Jesaja 65, die Verse 17 und 19. Da sagt er, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Schöne Worte hier. Kommen wir langsam zum Schluss. Wir wollen uns also für unser eigenes Zusprechen und Trösten von dem Apostel Paulus lernen, dass die festeste Glaubensgewissheit und höchste Siegeszuversicht gerade nicht Verkleinerung und Verharmlosung der Gefahren, Nöte und Schmerzen bedeuten. Wahrhaft siegen kann nur der, der die ganzen Stärke des Feindes kennt und ernst nimmt. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und wen liebt es denn zunächst anzugreifen? Immer die Gemeinde Jesu, jedes einzelne Glied. Dann geht es in die Ehe, dann geht es in die Familie, dann geht es in die Gemeinde. So ist seine Vorgehensweise. Da ist Wachsamkeit angeraten. Wir müssen alle immer wieder jeden Tag wachsam sein. Und gerade weil die Stöße, die uns treffen können, manchmal von einer solchen Wucht sind, zeigt uns Paulus den ganzen festen Boden hier an. Wenn Gott für uns ist, in diesem kleinen Satz. Und was rückt er damit hier ins Zentrum nochmal? Etwas, was wir in diesem vergangenen Jahr oft gehört haben, man kann es nicht oft genug benennen, es ist hier die Rechtfertigungslehre, die er hier ins Zentrum drückt nochmal. Und sie ist keine Anfangsstufe, die wir nun mit der Ausgestaltung eines sieghaften Christentums weit hinter uns gelassen hätten. Nein, absolut nicht. Auch jetzt in der Frage des Sieges, in allen Leiden und Nöten, ist es allein die Rechtfertigungsbotschaft und sie allein, die uns wahrhaft hilft. Und sie ist es alleine schon darum, weil sie uns die Frage nach Gottes Stellung zu uns zur einzig entscheidenden Sache macht. Solange wir fragen, ob wohl Menschen und Mächte dieser Welt für uns sind, dann, ihr Lieben, leben wir in einem angstvollen Schwanken. Erst wenn alles schwindet vor der einen Größe, vor diesem großen Gott, wenn die Frage, wie Gott zu uns steht und unsere einzige Sorge wird, erst dann gewinnen wir den rechten Halt, auf dem das ganze vollständige Siegen möglich wird. Gott, der seine Gerechtigkeit erweist, dessen Zorn vom Himmel her enthüllt ist, gegen jede Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, der eines Tages Gericht halten wird, verdammen wird. Dieser Gott ist für uns und das allein aus Gnade. Und das, ihr Lieben, ist Evangelium. Es bleibt also dabei, dass im Evangelium nicht eine Liebe Gottes offenbart wird, die nichts anderes wäre als willkürliche Gunst oder eine schwache Gutmütigkeit, sondern wirklich Gottes Gerechtigkeit, die gerecht spricht, so dass alle Verkläger verstummen müssen. Haben wir diese Gerechtsprechung, jeder Einzelne heute Abend hier? Wir können sie nur haben, wenn wir das Evangelium als eine Rechtfertigungsbotschaft verstanden haben. Sonst bleiben wir stecken in der Vertröstung mit einer Gnade in Anführungsstrichen gesetzt, deren Unbestimmtheit und Unbegründenheit wir selber nicht trauen. Und das wäre ganz schlecht für uns, wenn wir uns darauf nicht verlassen können. Wehe uns dann. Doch diese Gewissheit erhalten wir nur unter dem Kreuz Jesu. Und wenn wir das wirklich glauben und erfasst haben, welch eine Befreiung ist das, welch eine Seligkeit. Und so, ihr Lieben, verabschieden wir uns also alle von den guten Vorsätzen für das neue Jahr und vertrauen vielmehr darauf, dass Gott uns um Christi willen gnädig ist. So vermögen wir trotz aller Zwiespältigkeit in manchen unserem Handeln, dass wir vor Gott doch ein gutes Gewissen haben dürfen, weil Christus unsere Sünde gesühnt hat und für uns Fürsprache eingelegt vor unserem himmlischen Vater. Das bedeutet nichts anderes als, Gott sieht uns in Christus und sein Tod ist wie ein Abgrund, in dem der Müll unseres Lebens einfach verschluckt wird. Alles. In dieser Bilanz unseres Lebens, so wie Gott sie sieht, stehen somit keine offenen Forderungen mehr an uns da, die wir auch, um es so zu sagen, nicht in der Lage wären zu erfüllen. Nicht eine einzige. Alles ist wohlgemacht in dem Sohn. Dort drin sind wir gerechtfertigt, sündlos. Und so, ihr Lieben, lasst uns immer mehr uns von Christus her verstehen lernen, was wir in ihm haben und nicht, was wir an uns selbst haben. Da gehen wir dran zugrunde. Und diese Einsicht verschafft uns dann eine große Freiheit und Unabhängigkeit. Nicht die Mächtigen dieser Welt haben das letzte Wort über unser Leben zu sprechen, sondern allein unser gnädiger Herr. Und darum sollte Menschenfurcht in unserem Herzen keinen Platz haben. Und auch die unsichtbaren Mächte, der Satan und seine Lügengeister, die fraglos einen bestimmten Einfluss auf uns ausüben wollen, müssen wir nicht fürchten, weil wir die Wahrheit kennen, nämlich Jesus Christus, der auch diese Mächte überwunden hat und gegen den sie nichts ausrichten können. Denn aus der Offenbarung des Johannes wissen wir, dass unser Herr schon längst den Teufel besiegt hat am Kreuz. Und somit stehen diese Dinge fest. Und unser Herr steht im Übrigen auch, wie wir uns ja vielleicht erinnern, auch über der Macht des Todes. Denn er lebt und die an ihn glauben, werden mit ihm in Ewigkeit leben. Und mit dieser herrlichen Botschaft, ihr Lieben, dürfen wir in das neue Jahr gehen, was da auch immer kommen mag. Ich schließe mit einem Zitat. Erster und letzter, Anfänger und Vollender bist du, Herr Gott. Darum nennen wir dich den Ewigen. An deiner Macht und Stärke hat alles teil, was du uns gibst. Sie ist das Merkmal deiner Liebe. Sie legt auf uns die süße Pflicht, dir zu glauben, dir zu danken, dir zu dienen, jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater, im Namen Jesu wollen wir dir danken, dass du uns deinen lieben Sohn gegeben hast, diesen größten Liebesbeweis überhaupt, und dass du in ihm deinen Heilsplan vollenden wirst am Ende aller Tage. Und wir wollen dir so dafür danken, Herr Jesus, dass du uns mit deinem teuren Blut erkauft hast am Kreuz, dass du all unsere Sündenlast auf dich genommen hast, sie gesühnt hast ein für alle Mal. Und so der Vater durch dich auf uns blickt und in dir, dem Geliebten, ist alles wohlgemacht. Da gibt es keine Sünd, keine Ungerechtigkeit. Wir sind gerechtfertigt, sündlos, aber nur in dir, Herr. Lehre uns das immer mehr und mehr verstehen, denn du kennst unser alltägliches Versagen, unsere Sünden. Und da können wir uns nur immer wieder tief beugen vor dir, Herr, und dich bitten, in unsere Herzen zu leuchten, damit offenbar wird, was dir missfällt, was Sünde ist. Und dass wir dir den Raum geben, Herr, dass diese Dinge da rauskommen und wir mehr und mehr zu dir hin umgestaltet werden in der Nachfolge, in der wir leben. Und so befehlen wir uns dir, Herr, für das neue Jahr jetzt an, vertrauen ganz auf dich und schauen nur auf dich, Herr, und erwarten alles nur von dir. Und so dürfen wir wissen, dass in dir alles gut ist und alles gut gemacht wird, Herr. Und wenn wir auch manchmal dein Handeln nicht verstehen können, doch so dürfen wir wissen, dass alles, was du mit uns tust und wie du die Wege mit uns gehst, alles zu unserem Besten sein wird. Wenn wir es auf Erden nicht immer blicken mögen, doch vielleicht werden wir es eines Tages mal im Himmel erfahren, warum manches so oder so laufen musste. Aber wir dürfen wissen, du machst keine Fehler, alles wird zum Besten sein für uns. Amen.